Hallo und herzlich willkommen bei Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Eine Sonderfolge. Pünktlich zum Sommer 2025 ist im Atlantik Verlag ein Sammelband herausgekommen. Ferien mit Agatha Christie, 12 mörderische Urlaubsgeschichten. Wie schon beim Sammelband Mörderisches Grün ist der Titel nicht ganz korrekt. Korrekt ist die Anzahl der Geschichten, zumindest fast. Allerdings geht es nicht in allen um Ferien, um Urlaub und nicht einmal bei allen um Mord. Der englische Originaltitel des Sammelbandes ist deutlich passender, wenn auch nicht exakt. Midsummer Mysteries, Secrets and Suspense from the Queen of Crime. Aber wichtiger als all das ist, dass es eigentlich gute Geschichten sind. Na, eigentlich durchweg. Manchmal spannend, manchmal skurril, gelegentlich heiter oder anrührend. Und als Bonus gibt es zu Beginn noch einen kurzen Ausschnitt aus Agatha Christies Autobiografie. Bevor ich damit loslege, noch eine Warnung. Das wird eine richtig lange Folge. Das wird die bisher längste Folge von Agatha's Memories. Und deshalb bin ich für die Urlaubszeit eigentlich zu spät dran. Aber weil die meisten Geschichten sowieso nicht zur Ferienzeit spielen, ist das vielleicht zu verschmerzen. Natürlich ist ein solcher Sammelband auch eine gute Gelegenheit für einen Verlag, Geld zu verdienen mit Geschichten, die man ja anderweitig auch schon veröffentlicht hat. Aber es ist auch ein sehr vielseitiger Querschnitt durch Agatha Christies Werk herausgekommen, mit tatsächlich all ihren Serienfiguren aus den ersten beiden Jahrzehnten ihres Schaffens. Die älteste Geschichte ist aus dem Jahr 1923, die jüngste von 1937. Das sind nun nur 14 Jahre, aber in Agatha Christies Werk sind das fast schon Welten. Auch von der Länge her unterscheiden sich die Geschichten gewaltig. Die kürzeste umfasst 11 Seiten, die längste 61. Zu den meisten dieser Geschichten habe ich schon Folgen herausgebracht und trotzdem habe ich für die Vorbereitung den Sammelband noch einmal komplett durchgelesen und ich behandle nun jede dieser Geschichten kurz oder nicht ganz so kurz und versuche mich am Schluss an einem kurzen Fazit. Vor allem aber werde ich Hintergrundinformationen geben, denn das ist, wie bei den anderen Sammelbänden des Atlantik Verlags, eine Schwäche. Etliche der Geschichten entstammen Serien, sind hier also aus dem Zusammenhang gerissen und ohne eine Erläuterung machen sie weit weniger Spaß oder sind zum Teil vielleicht sogar völlig unverständlich. Das ist schade, denn gerade diese Geschichten können Lust darauf machen, die kompletten Serien zu entdecken. Sei es den Dienstagabend-Club mit Miss Marple oder die Glücksagentur des Mr. Parker Pine, die Briefkastenfirma der Diktei Blunt oder die Mission des Mr. Quinn. Diese Hintergrundinformationen, die ich dann geben werde, sind sicher auch ein Grund für die Länge der Folge. Das erste Wort hat Agatha Christie ganz direkt. Sommer in den Pyrenäen. So ist ein Ausschnitt aus ihrer Autobiografie betitelt, ihre Autobiografie, die sie gegen Ende ihres Lebens geschrieben hat und die dann 1977, also kurz nach ihrem Tod, veröffentlicht wurde. Insofern berichtet sie von einem Ereignis, das zum Zeitpunkt des Niederschreibens schon lange zurückliegt. Als Agatha 5 Jahre alt ist, 1896, beschließen ihre Eltern, ihr großes Haus Ashfield für etliche Monate zu vermieten. Sie reisen dann mit Agatha und ihrer mehr als 10 Jahre älteren Schwester Madge nach Südfrankreich. Dort ist das Leben günstiger. Dass das alles mit dem fehlenden finanziellen Geschick ihres Vaters zusammenhängt, bleibt Agatha verborgen. Aber es sind herrliche Monate, wo das faktische Einzelkind Freundschaften schließt und faszinierende Landschaften erkundet. Die bewegende Episode mit dem Schmetterling, die hier geschildert wird, gibt sicher einen tiefen Einblick in das Seelenleben der kleinen Agatha. Sie schildert die Episode nämlich nochmal, nämlich 1934 in dem Mary Westmacott-Roman Unfinished Portrait, als ein Ereignis im Leben der kleinen Celia. Unfinished Portrait ist nicht nur an sich ein guter Roman, sondern dadurch faszinierend, dass er über weite Strecken unverhüllt autobiografisch ist. Also was wir hier lesen, ist Agatha Christie offenbar sehr wichtig und sehr prägend geworden. Wie dem auch sei, eine an dieser Stelle unerwartete kleine Skizze und deshalb umso besser geeignet, um die doch an etlichen Stellen unerwartete Zusammenstellung zu eröffnen. Die Zählung der 12 Geschichten beginnt mit Blut auf dem Bürgersteig. The Blood-Stained Pavement. Die Geschichte ist auch gleich richtig gut und auch eine echte Mordgeschichte. Aber auch eine, die ohne einige einleitende Worte vielleicht nicht so ganz verständlich ist. Zur Geschichte selbst werde ich gar nicht viel sagen, sie wird ausführlich in Folge 74 eingeführt. Immer am Dienstagabend trifft sich eine kleine Runde in Miss Marples Wohnzimmer in St. Mary Mead, um sich gegenseitig Kriminalfälle zur Lösung vorzulegen. Der Reihe nach passiert das, ein Gast erzählt. Die anderen versuchen, hinter die Lösung zu kommen. Miss Marple wird zunächst eher als Höflichkeit beteiligt, schließlich ist sie Gastgeberin, aber zur Überraschung aller gewinnt sie jedes Mal. Und das, obwohl sie doch so in ihrem Dorf verwurzelt ist und nie wirklich rausgekommen ist. Sie selbst bezeichnet sich einmal als engstirnig, aber sie hat das Dorfleben mit all seinen Absonderlichkeiten und Schrecklichkeiten gut studiert und wendet ihre Erkenntnisse auf alles Mögliche an. Sie ist fest davon überzeugt, dass die Menschen überall gleich sind. Miss Marple ist schusselig, scharfsinnig, manchmal scharfzüngig, hat feste Prinzipien, einen feinen Humor und einen großen Vorrat an Geschichten aus dem Dorfleben, die nur auf den ersten Blick mit dem Fall rein gar nichts zu tun haben. Das sind die Geschichten, in denen wir zum ersten Mal Miss Marple begegnen, bevor sie in dem Roman Mord im Pfarrhaus dann die ganz große Bühne bekommt. In diesen Geschichten, 6 an der Zahl, sind es, dann kommen nochmal 6 andere dazu, die so ein bisschen anders sind, aber auf jeden Fall in diesen ersten 6 Geschichten diskutieren mit ihr ihr Neffe Raymond West. Das ist ein erfolgreicher, moderner Schriftsteller, leider nicht so abgebrüht, wie er möchte. Dann ist da Joyce Lempriere, eine avantgardistische Malerin, die Raymond später heiraten wird, seltsamerweise heißt sie dann Jean. Dr. Pender, der Dorfgeistliche, und Mr. Peverick, ein Rechtsanwalt, gehören dazu. Und dann Sir Henry Clithering, der Leiter von Scotland Yard im Ruhestand. Blut auf dem Bürgersteig spielt in einem kornischen Küstenort, was ein sehr atmosphärisches Setting garantiert. Das liegt auch an einem kornischen Fischer, der auf düster, geheimnisvolle Art von der grausamen Geschichte der Küste raunt. Erzählt wird die Geschichte von Joyce Lempriere, der Malerin, die auf ihre Art zur Atmosphäre beiträgt. Ihre Beobachtungen sind scharfsichtig und gleichzeitig wird ihre Empathie greifbar. Sie erzählt eine Geschichte, die irgendwie eine Dreiecksgeschichte ist. Ein jung verheiratetes Paar trifft im Urlaub an der kornischen Küste eine alte Bekannte des Ehemannes. Ein Konflikt scheint sich anzubahnen, aber es bleibt bei einer flüchtigen Begegnung. Am nächsten Tag ertrinkt die Ehefrau. Offenbar natürliche Ursachen. Allerdings hat Joyce am Tag zuvor, kurz nachdem das Ehepaar und die fremde Frau sich begegnet sind, ihr malerisches Hotel gemalt. Und auf dem Bild waren Blutstropfen auf dem Pflaster, auf dem Straßenpflaster, die dort eigentlich nicht sein sollten. Der rätselhafte Fischer spricht von einem Tod, der nun passieren würde, das sei der Fluch des Ortes, und dann stirbt eben die Ehefrau. Diesen Plot wird Agatha Christie viel später wieder aufgreifen. Das ist ihr gutes Recht und er hält das Recycling gut aus. Die restlichen Geschichten rund um den Dienstagabend-Club sind in dem Band 13 Problems versammelt, erschienen auch auf Deutsch unter dem Titel Der Dienstagabend-Club. Dreiecksgeschichte auf Rhodos ist eine der beiden spätesten Geschichten dieser Sammlung und eine der beiden längsten. Im Englischen würde man das eher eine Novella nennen. Sie ist 1936 im Strand Magazine erschienen und dann ein Jahr später in dem Sammelband Murder in the Mews, eine Zusammenstellung von 4 Novellas mit Hercule Poirot. Rhodos war damals eine beliebte Ferieninsel der britischen Mittel- und Oberschicht und entsprechend war man eher unter sich. Wie alle Feriendomizile dieses Bandes kannte Agatha Christie auch Rhodos aus eigener Erfahrung. 1931 war sie dort für einige Wochen gewesen, bevor sie ihren Mann bei seinen Ausgrabungen in Ninive besuchte, und sie hatte dort einen großen Teil von Lord Edgware Dies geschrieben. Die Insel gehörte übrigens seit 1912 zu Italien und die Mussolini-Regierung trieb in den 1930ern massiv die Italisierung der Insel voran. Das alles spielt in dieser Geschichte keine Rolle, beziehungsweise es wird beiläufig und wie selbstverständlich erwähnt. Für Agatha Christie und Hercule Poirot war es das natürlich auch. Interessanterweise erinnert das Setting dieser Geschichte ein wenig an Blut auf dem Bürgersteig. Auch hier begegnen wir einem Ehepaar und einer sexy Fremden oder doch gar nicht so Fremden, die alles durcheinander bringt. Aber die Ähnlichkeiten reichen nicht weit. Wie der Titel schon sagt, geht es um ein Liebesdreieck. Da ist die wunderschöne, sexy, egozentrische und auch ein wenig einfältige Valentine Chantrey schon fünfmal verheiratet, aktuell mit Captain Chantrey, einem jähzornigen Militär, der auch in den Bildern, mit denen er beschrieben wird, an ein wildes Tier erinnert. Und dann ist da ein ganz nettes Ehepaar, Marjorie und Douglas Gould. Douglas ist aber ganz offensichtlich in Valentine verknallt, was die genießt und den Captain unglaublich wütend macht. Poirot macht Urlaub, aber genießen kann er den nicht, wann könnte er das schon mal, weil er sehr schnell eine Katastrophe erwartet. Er versucht, das Schlimmste zu verhindern, vergeblich. Valentine Chantrey bricht abends beim Cocktailtrinken zusammen, vergiftet mit Strophanthin. Diese Geschichte, die mir sehr gut gefallen hat, lebt vor allem von ihrer Stimmung. Durch Beschreibungen, Dialoge, Kommentare der Außenstehenden und die Vorahnung Poirots wird die Atmosphäre immer düsterer, bis es zum Knall kommt. Aber natürlich ist Poirot sehr schnell auf der richtigen Fährte. Also, wenn das keine mörderische Urlaubsgeschichte ist. Auch für die nächste Geschichte gilt das unbedingt, wobei schon gleich zu Anfang gesagt werden muss, mit dem gleichnamigen Meisterwerk Agatha Christies hat die Kurzgeschichte Tod auf dem Nil nichts zu tun. Auch wenn sie nicht schlecht ist. Veröffentlicht wurde sie im United Kingdom im Jahr 1933 und zuvor schon in New York im Cosmopolitan. Sie entstammt dem zweiteiligen Zyklus von Geschichten um den Statistiker im Ruhestand, Mr. Parker Pyne, der eine Agentur ins Leben gerufen hat, im Ruhestand, um Menschen glücklich zu machen. Seine Anzeige in der Londoner Times, die allmählich Bekanntheit erlangt, lautet: Are you happy? If not, consult Mr. Parker Pyne. 17 Richmond Street. Und als Reaktion darauf konsultieren ihn die unterschiedlichsten unglücklichen Menschen und er hilft ihnen mit Kreativität, manchmal einer gewissen Ruchlosigkeit und oft großem finanziellem Einsatz. Um Verbrechen geht es zunächst gar nicht. Das ändert sich, als Parker Pyne unvorsichtigerweise Urlaub machen will. Da tappt er in die gleiche Falle wie Hercule Poirot. Immer wieder wird er in seltsame Geschichten hineingezogen, die nun fast immer Verbrechen sind. Gelegentlich sogar Mord, wie in dieser Geschichte. Wir bekommen ein klassisches Agatha Christie-Setting präsentiert. Eine dysfunktionale Familie, ein in sich abgeschlossener Schauplatz und ein Giftmord. Auf einem Nildampfer versammelt sich eine kleine Reisegesellschaft, zu der auch Parker Pyne gehört. Lady Grail, die mit Sir George Grail in einer unglücklichen Ehe lebt, ist unzufrieden mit allem und jedem. Die Gesellschaft besteht aus Miss McNaughton, Lady Grails Krankenschwester, Pamela Grail, Sir Georges Nichte, und Basil West, dem Sekretär von Sir George. Lady Grail, eine tyrannische und zugleich zutiefst unglückliche Frau, ist überzeugt, dass ihr Mann sie vergiften will. Denn es geht ihr besser, wenn er nicht in ihrer Nähe ist. Fast niemand aus der Reisegesellschaft nehme ihm das übrigens übel. Aber sie bittet nun Parker Pyne, ihr Gewissheit zu verschaffen. Doch bevor er irgendwas machen kann, wird sie auf grausame Weise vergiftet. Pyne löst nun den Fall, wie es auch Poirot nicht besser gekonnt hätte. Trotzdem ist die Geschichte keine typische Kriminalgeschichte zum Mitraten, sondern eigentlich eine gekonnt erzählte Kurzgeschichte. Wie die anderen Geschichten mit Parker Pyne dreht sie sich um die Frage des Glücks und wodurch es verhindert wird. Lady Grail wird von Agatha Christie differenzierter gezeichnet als zunächst angenommen. Sie leidet darunter, zu viel Geld zu haben und ist gesellschaftlich und intellektuell unterfordert. Dabei ist sie intelligent und hat einen scharfen Gerechtigkeitssinn. Natürlich ist ihr Problem auch hausgemacht, denn sie hätte ja alle Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen. Und dann aber auch doch nicht, weil die Gesellschaft ihr eine Rolle zuweist. Und ihr Ende ist zutiefst tragisch. Daneben gibt es humorvolle Bemerkungen über den britischen Ägyptentourismus. Und wenn Agatha Christie Mr. Pine auf einem Esel schwitzen lässt, so klingen ihre eigenen Erfahrungen auf ihrer Hochzeitsreise durch, als sie sich nur mühsam mit einem Esel als Reittier anfreunden kann. Auch bei der nächsten Geschichte wäre eine Einleitung seitens des Verlags unbedingt hilfreich gewesen, gerade bei dieser Geschichte. Denn die Straße des Harlekins oder auf Englisch Harlekin's Lane von 1927 ist schon an sich eine schräge Geschichte, an der sich ganz sicher die Geister scheiden. Aber ein wenig einfacher wird das Ganze, wenn klar wird, dass es sich auch hier um eine Geschichte aus einem Zyklus handelt. Es ist die letzte Geschichte in dem Sammelband The Mysterious Mr. Quinn, der aus Geschichten besteht, die weder Kriminalgeschichten noch romantische Geschichten oder Fantasy sind, sondern von allem etwas haben. Mr. Satterthwaite, der in der deutschen Übersetzung aus irgendwelchen Gründen Mr. Satterthwaite heißt, ist ein Mann zwischen 60 und 70, wohlhabend, ein Kenner der High Society, ein Beobachter des Lebens. Er hält sich lieber im Hintergrund, wird aber zunehmend in rätselhafte Ereignisse hineingezogen und gezwungen, selbst aktiv zu werden. So wird er zum Detektiv, zum Beschützer der Liebenden, zu einem, der Zerbrochenes kittet. Dabei erhält er aber immer wieder Hilfe von dem rätselhaften Mr. Harley Quinn, dessen Name natürlich an den Harlekin der italienischen Commedia dell'arte erinnert. Mr. Quinn taucht immer wieder dann auf, wenn er gebraucht wird, und verschwindet ebenso plötzlich wieder. Im Verlauf des Zyklus wird klar, dass er eine übernatürliche Gestalt ist, aber auch kein Hirngespinst des Mr. Satterthwaite, denn andere können ihn auch sehen und mit ihm sprechen. Für mich gehören die Geschichten um Mr. Satterthwaite und Mr. Quinn zu den faszinierendsten Werken von Agatha Christie. Und auch für die Autorin waren sie etwas Besonderes, wie sie später bemerkt. Sie entstehen nur, wenn ihr danach ist. 13 sind es zwischen 1924 und 1929. Bei einer weiteren Geschichte ist die Entstehungszeit unklar. Und das war's dann. Mr. Satterthwaite oder Satterthwaite hat noch einen Auftritt in Three Act Tragedy. Von Mr. Quinn hören wir nichts mehr. Das ist jammerschade. Harlekin's Lane oder die Straße des Harlekin ist eine der stärksten und rätselhaftesten Geschichten von Agatha Christie. Eine Geschichte, die mich bei jedem Lesen tief berührt, ohne dass ich wirklich weiß, worum es geht. Es ist keine Kriminalgeschichte und obwohl sie in der Mitsommernacht spielt, ist es sicher keine Urlaubsgeschichte. Es ist eine Liebesgeschichte mit ganz vielen Facetten, ein Märchen, eine Tragödie, eine Harlekinade. Die Charaktere sind vielfältig. Eine ehemalige russische Tänzerin, die ihre Vergangenheit verdrängt, ihr Ehemann, ein ehemaliger Soldat und jetzt biederer Geschäftsmann, ein plötzlich auftauchender russischer Prinz, ein durchgeknallter genialer Komponist, ein unbeschwertes Landmädchen und dann der rätselhafte Mr. Quinn und natürlich Mr. Satterthwaite. Die Musik spielt eine Hauptrolle und Agatha Christie selbst, eine Hobbymusikerin und Musikliebhaberin, legt hier ganz viel von sich selbst in die Figur des Mr. Satterthwaite. Es geht um die Frage nach der Bedeutung von Liebe und Musik, nach der Vergänglichkeit des einen und der Ewigkeit des anderen. Da ist eine Dreiecksgeschichte, die zum Viereck wird und die losen Enden sind gerade richtig. Es gibt eine Straße, die Harlekin's Lane heißt oder Straße der Liebenden, und an deren Ende ein verlassener Steinbruch liegt, der zur Müllhalde geworden ist. Vielleicht eine Anspielung der Autorin auf den Dezember 1926, als ihr verlassenes Auto an einem Steinbruch gefunden wird und vermutet wird, dass sie sich das Leben genommen hat. Aber es wird auch aus Oscar Wildes Märchen vom glücklichen Prinzen zitiert, wo etwas ganz Wertvolles auf einem Müllhaufen gefunden wird. Ich liebe diese Geschichte, aber sie ist in diesem Band eine seltsame Gesellschaft. Keine schnelle Urlaubslektüre, aber vielleicht ein Anlass, neugierig mehr über Mr. Satterthwaite und Mr. Quinn zu lesen. Das Abenteuer des italienischen Edelmannes. Welch ein Kontrast zur letzten Geschichte. Diese Geschichte ist eine ganz alte Kurzgeschichte von Agatha Christie, erschienen im Oktober 1923 im Sketch Magazine. Agatha Christie hatte nach dem achtbaren Erfolg ihres ersten Romans das Angebot bekommen, eine Reihe von Poirot-Geschichten in dieser recht bekannten Zeitschrift zu veröffentlichen. Das war wie ein Ritterschlag, denn die Geschichten brachten viel mehr Geld als die Romane. Später drehte sich das um. Und die Geschichten brachten 1924 gleich noch einmal Geld als Teil des Sammelbandes Poirot Investigates. Sie spielen in einer Art Zwischenzeit, als Poirot schon in England angekommen ist, dort Fuß fasst, aber noch mit Hastings, der noch nicht verheiratet ist, in einer Art Zweier-WG lebt. Man merkt diesen Geschichten an, wie sehr sie noch am Vorbild Sherlock Holmes orientiert sind, so sehr Christie ihren Poirot auch als Anti-Sherlock Holmes verstand. Das fängt schon mit der Wohngemeinschaft des Detektivs mit seinem Chronisten an. Sherlock Holmes, Dr. Watson, Baker Street. Aber mit dieser Einschränkung sind es alles grundsolide Geschichten. Gelegentlich sogar hervorragend. Leider nicht diese Geschichte. Ja, es ist eine ganz klassische Kriminalgeschichte. Die Auflösung ist überraschend und der typische Agatha Christie-Humor blitzt auf. Aber es fehlt irgendwie etwas Besonderes oder vielleicht bin ich auch einfach nicht mit ihr warm geworden. Poirot wird von seinem Freund und Nachbarn, dem Arzt Dr. Hawker, in die Geschichte hineingezogen. Dr. Hawker bewundert Poirots Einfallsreichtum und besucht ihn häufig beim Abendessen. Und eines Abends im Juni diskutieren sie dann über Arsenvergiftungen in Kriminalfällen. Dann stürzt die Haushälterin des Arztes herein und berichtet, dass der sterbende Graf Foscatini den Arzt dringend sehen möchte. Dr. Hawker, Poirot und Hastings eilen in die Wohnung des Grafen und finden ihn ermordet in seinem Esszimmer vor, erschlagen von einer Marmorstatue. Sie untersuchen die Ereignisse des Tages und erfahren, dass der Graf am Morgen Besuch von zwei Italienern hatte, mit denen er sich um Geld stritt. Der Graf hatte die beiden dann zum Abendessen eingeladen, um die Angelegenheit weiter zu besprechen, und während des Desserts kam es dann zum Mord. Für die Polizei scheint der Fall klar, eine Vendetta zwischen italienischen Kriminellen, in den Kriminalgeschichten dieser Zeit denkt die Polizei das immer, doch für Poirot ist die Sache weit weniger eindeutig und die Geschichte entwickelt sich zu einem weiteren Triumph für seine kleinen grauen Zellen. Fazit: nett, aber nichts Besonderes. Und warum es eine Feriengeschichte sein soll, keine Ahnung. Auch bei Jane sucht Arbeit muss man den Ferienbezug mit der Lupe suchen. Ebenfalls eine frühe Geschichte, veröffentlicht im August 1924. In den 20ern, vor allem vor 1926, verdiente Agatha Christie gutes und leichtes Geld durch leichte, gute, humorvolle Geschichten, die schnell geschrieben waren. Sie drehten sich zumeist um junge Männer, manchmal auch Frauen, die sich in der harschen Welt zurechtfinden müssen und durch haarsträubende Abenteuer auf die Erfolgsstraße kommen. Das ist natürlich Popcorn und natürlich ist es beschränkt auf die obere Mittelschicht. Aber dahinter steckt eine Erfahrung, die auch Agatha machen musste. Tausende junger Frauen und Männer stellten plötzlich fest, dass sie sich den eigentlich gewohnten und liebgewonnenen Lebensstil nicht mehr leisten konnten. Sie waren aber darauf nicht vorbereitet, hatten keine entsprechende Ausbildung und waren auf dem knallharten Arbeitsmarkt nicht gefragt. Agatha Christie hatte am eigenen Leibe erlebt, wie ihre Mutter alles versuchte, dass ihre Tochter trotzdem in die Gesellschaft eingeführt werden konnte und das Leben einer Dame führen konnte, obwohl sie doch durch den Tod des Vaters und dessen finanzielle Transaktionen doch einigermaßen prekäre finanzielle Verhältnisse, die hatten nicht besonders viel Geld, aber es musste eben irgendwie reichen. Agatha Christie wäre zwar, wenn sie nicht ihr literarisches Talent gehabt hätte, eine wunderbare Apothekerin gewesen, aber das war eher Zufall und dem Krieg geschuldet. Nun aber zu Jane Cleveland. Sie ist arbeitslos und am Ende ihrer Weisheit. Niemand will sie anstellen, denn sie ist zwar gebildet und intelligent, hat aber keinerlei Berufserfahrung. So antwortet sie, vielleicht etwas unvorsichtig, aber auf jeden Fall abenteuerlustig, auf eine Zeitungsannonce, in der eine junge Frau gesucht wird, die ebenso aussieht wie sie. Bei Conan Doyle wäre das der Beginn eines ausgeklügelten, aber irgendwie auch realitätsfernen kriminellen Plans geworden, und denselben Verdacht hat hier auch Jane. Aber irgendwie ist ihr das egal, sie ist nämlich nicht nur verzweifelt, sondern auch neugierig, mutig und intelligent. Sie ist zwar bei weitem nicht die einzige Frau, die auf diese Anzeige antwortet, aber sie passt offenbar am besten und so wird sie als Double einer osteuropäischen Großherzogin ausgewählt. Und dann passiert ganz viel in ganz kurzer Zeit. Eine nette Geschichte mit einem netten Happy End, aber irgendwie auch nicht mehr. Auch die nächste Geschichte, nicht zwingend eine Feriengeschichte. Es ist aber die älteste Geschichte des Buches, erschienen am 28. März 1923. The Disappearance of Mr. Davenheim. Eine sehr schöne Geschichte mit reichlich Agatha Christie-Humor. Die Geschichte ist aus der gleichen Reihe wie das Abenteuer des italienischen Edelmannes. Ich hatte ja gesagt, Bruce Ingram, der Herausgeber des Magazins The Sketch, war so begeistert von Agatha Christies erstem Roman und von Hercule Poirot, dass er die noch ganz unbekannte Autorin damit beauftragte, 24 Geschichten für sein recht bekanntes Magazin The Sketch zu schreiben. Sie erscheinen vom März bis zum Dezember 1923 und das Verschwinden von Mr. Davenheim ist die vierte Geschichte dieser Reihe. Es beginnt gemütlich. Poirot und Hastings erwarten ihren alten Freund Inspektor Chapp zum Tee. Your English Poison, wie Poirot bemerkt. Er genießt lieber seine dicke, süße, heiße Schokolade. Chapp erzählt von seinem aktuellen Fall, dem Verschwinden des prominenten Bankers Mr. Davenheim. Mr. Davenheim war vor einigen Tagen aus seinem Haus gegangen, um Briefe zur Post zu bringen, und einfach verschwunden. Chapp wettet 5 Pfund, dass Poirot es nicht schafft, den Fall von seiner Wohnung aus innerhalb einer Woche zu lösen. Poirot schlägt ein. Es ist eine Herausforderung für den Detektiv, aber natürlich auch für die Autorin. Immer wieder haben sich KriminalschriftstellerInnen an Geschichten versucht, in denen die Detektive den Fall vom Lehnstuhl auslösen. Daraus ist ein eigenes Genre geworden, die Armchair Detective Stories. Im Grunde funktionieren auch die ersten Miss Marple-Geschichten so, zu denen Blut auf dem Bürgersteig gehört. Chapp erzählt, Mr. Davenheim erwartete an diesem Nachmittag eigentlich Mr. Lowen, einen konkurrierenden Geschäftsmann. Mr. Lowen kommt, wartet eine Stunde und zieht dann mürrisch ab. In den nächsten Tagen stellt sich heraus, dass an dem fraglichen Nachmittag auch der Safe in Mr. Davenheims Arbeitszimmer ausgeraubt wurde. Aktien, Geld und vor allem eine Menge Juwelen wurden gestohlen. An dieser Stelle verabschiedet sich Chapp siegessicher. Beim Hinausgehen bemerkt er zu Hastings, die Wette sei narrensicher, es sei fast like robbing a child. Wie immer in solchen Situationen stimmt Hastings zu, seine Loyalität reicht ja nie sehr weit, egal wie oft er eines Besseren belehrt wird. Übrigens, kleine Nebenbemerkung, die Übersetzung ist an dieser Stelle wirklich nicht gut, denn like robbing a child wird eben gar nicht so übersetzt, das heißt ja, wie ein Kind zu berauben. Aber in der Übersetzung sagt Chapp dann zu Hastings, naja, Poirot sei ja fast wie ein kleines Kind. Also das ist schon eine andere Bedeutung. Chapp spielt auf jeden Fall fair, ebenso wie seine Autorin. Er beliefert Poirot regelmäßig mit weiteren Fakten. So mit der Nachricht, dass ein Kleinkrimineller festgenommen worden sei, als er einen Goldring Mr. Davenheims zu Geld machen wolle. Er gibt an, den Ring habe ein Mann, auf den die Beschreibung Mr. Lowens gut passt, weggeworfen, und zwar in der Nähe einer Leimbrennerei. Der fantasievolle Hastings schaudert bei dieser Nachricht, denn das ist ein Ort, an dem eine Leiche gut spurlos beseitigt werden kann. Es versteht sich von selbst, dass Poirot seine Wette gewinnt und Agatha schlägt einen eleganten Bogen, in dem Poirot sehr peinlich berührt ist, als er per Brief seine 5 Pfund erhält. But what shall I do with it? I have much remorse. We will have a little dinner, we three. That consoles me. It was really too easy. I am ashamed. I, who would not rob a child. Die nächste Geschichte, der Tempel der Astarte, passt schon eher in die Sammlung, denn sie beschreibt einen Mord innerhalb einer Wochenendgesellschaft, also tatsächlich auf so etwas wie einem Kurzurlaub. Gelöst wird diese Geschichte ebenfalls aus dem Lehnstuhl im übertragenen Sinn, das heißt aus der Zukunft. Denn sie ist eine der Dienstagabend-Club-Geschichten mit Miss Marple. Als Detektivgeschichte ist sie nicht besonders gut und auch Miss Marple bleibt nur ein bisschen blass. Aber die Stärke der Erzählung liegt in der düsteren, fast übernatürlichen Atmosphäre. Ungewöhnlich für Agatha Christie, die es sonst mit Beschreibungen nicht so hat. Aber es liegt zum großen Teil daran, dass die Geschichte von dem betagten geistlichen Dr. Pender erzählt wird. Hier, wie auch bei Blut auf dem Bürgersteig, zeigt sich, dass alle Geschichten dieses Zyklus gekonnt durch die Erzählweise der unterschiedlichen Personen unterschieden werden. Damit straft Agatha Christie all diejenigen Lügen, die sie für eine langweilige Schriftstellerin halten, die mit Schablonen arbeitet. Die Geschichte spielt in einem sagenumwobenen Hain in Dartmoor, The Silent Grove. Der Gastgeber und Besitzer dieses Hains, Richard Hayden, vermutet, dass sich hier einmal ein Heiligtum der phönizischen Gottheit Astarte befunden habe. Dort versammelt sich des Nachts eine Kostüme-Gesellschaft zu einer Art Gruselparty. Besonders im Fokus steht Diana Ashley, eine Londoner Schönheit, die als die Göttin Astarte verkleidet auftritt. Während die Gesellschaft die Atmosphäre auf sich wirken lässt und Diana plötzlich erscheint und ein Opfer verlangt, wird Richard Hayden erstochen, ohne dass irgendwer in der Nähe ist und ohne dass eine Waffe gefunden wird. Einige Zeit später wird an gleicher Stelle sein Cousin Elliot ebenfalls durch eine Stichwaffe verwundet. Für beides scheint nur eine übernatürliche Lösung möglich und davon geht zunächst auch Dr. Pender aus, aber natürlich kommt Miss Marple auf eine sehr irdische und sehr clevere Lösung. Die Geschichte spiegelt eine gewisse lokalarchäologische Begeisterung im England dieser Zeit. Alle Beteiligten gehen selbstverständlich davon aus, dass es in Devon eine phönizische Kultstätte der Astarte gegeben habe. Und in der Tat gab es lange die Theorie, dass das Seefahrervolk der Phönizier aus dem Nahen Osten bzw. aus Karthago bis nach England gekommen sei, um von dort das kornische Zinn zu erhandeln. Dass es kornisches Zinn gab, ist unbestritten, aber es gibt leider bisher keine archäologischen oder sonstigen Belege phönizischer Besiedlung in England. Aber das war für die Leserschaft damals kein Problem und ist es heute auch nicht. Denn für die Geschichte ist es letztendlich egal, ob das Heiligtum echt ist oder nicht. Der Smaragd des Rajas oder The Raja's Emerald ist eine humoristische Kurzgeschichte, die aus dem gleichen Holz geschnitzt ist wie Jane sucht einen Job und auch 1934 im gleichen Sammelband The Listerdale Mystery, etwas ist faul auf Deutsch, veröffentlicht wurde. Ursprünglich erscheint sie am 30. Juli 1926, als Agatha Christie durch den Tod ihrer Mutter gerade völlig neben der Spur ist, aber das merkt man der Geschichte natürlich überhaupt nicht an, sie ist ja früher geschrieben worden. Die Geschichte dreht sich um den jungen James Bond. Der hat rein gar nichts mit dem berühmten Geheimagenten zu tun, der wird nämlich erst über 30 Jahre später geboren. Der James Bond hier ist einer von vielen jungen Männern bei Agatha Christie, die ihr Selbstbewusstsein und ihren Platz in der Welt noch suchen müssen. James Bond und seine Freundin Grace sind im Urlaub im fiktiven Badeort Kimpton-on-Sea. Natürlich nicht im gleichen Hotel, das wäre für Unverheiratete damals völlig undenkbar gewesen. Grace, die finanziell besser gestellt ist, sprich besser verdient, und in einem mondänen Hotel wohnt, verbringt viel Zeit mit ihren Freundinnen und einem wohlhabenden Mann namens Claude Sopworth, und das macht James unglaublich eifersüchtig. James hingegen wohnt in einem bescheidenen Ferienhaus und kämpft mit den kleinen Demütigungen des Alltags, wie dem Warten auf eine der öffentlichen Umkleidezelte am Strand. Genau das bringt das Fass zum Überlaufen und lässt James zu einer verzweifelten Tat schreiten. Er nutzt in einem unbeachteten Moment eine der privaten Umkleidehütten. Sie gehört eigentlich Lord Edward Campion. Der bewohnt die angrenzende luxuriöse Ferienvilla, wo er den reichen Raja von Maraputna zu Gast hat. Der ist wiederum für seinen berühmten Smaragd bekannt. Als James nach dem Baden durch die Straßen schlendert, findet er zufällig eben diesen Smaragd in seiner Tasche und bekommt gleichzeitig mit, dass dieser Smaragd gestohlen wurde. Und so realisiert er schnell, dass er erstens mit Diebesgut unterwegs ist und dass er zweitens in der Eile die Hose eines anderen angezogen haben muss. James beschließt, den Diebstahl des Smaragds auf eigene Faust zu untersuchen und mit einer Mischung aus Glück und Geistesgegenwart gelingt es ihm, den Fall aufzuklären. Am Ende wird er von Lord Campion zum Essen eingeladen, um den Raja kennenzulernen. Und er merkt, dass Lord Campion einen ähnlich nachlässigen Kleidungsstil hat wie er selbst. Das verschafft ihm eine gewisse Genugtuung gegenüber Grace, der er oft nicht schick genug angezogen ist. Die Geschichte ist humorvoll und voll feiner Ironie. Sie behandelt Themen wie Geld, Statusangst und die Rolle von Männern in einer sich verändernden Gesellschaft. Das tut sie aber sehr unaufdringlich. Obwohl sie nicht zu Agatha Christies bekanntesten Werken gehört, mag ich sie sehr. Das Orakel von Delphi ist wieder eine Geschichte mit Mr. Parker Pyne und schließt chronologisch an Tod auf dem Nil an. Parker Pyne ist inzwischen in Griechenland und fest entschlossen, nun wirklich Urlaub zu machen. Deshalb reist er inkognito. Leider kann er das nicht lange durchhalten und in Delphi ist er dann wieder mitten in einem Verbrechen. Diese Geschichte ist viel humorvoller als Tod auf dem Nil. Schon die Grundsituation ist köstlich. Mrs. Willard J. Peters ist mit ihrem geliebten Sohn Willard unterwegs zu den historischen Städten des antiken Griechenlands und sie hasst es. Aber sie liebt ihren Sohn und deshalb hält sie durch. Die Beziehung der beiden, die sich sehr lieben, aber auf völlig unterschiedlichen Wellenlängen unterwegs sind, die ist köstlich und wie ich finde auch sehr glaubhaft geschildert. Wie bei der vorigen Geschichte und überhaupt bei den Urlaubsgeschichten Parker Pines greift Agatha Christie auf ihre eigenen Reiseerlebnisse zurück. Nach Delphi führte sie der letzte Teil ihrer Hochzeitsreise. Das war ihr großer Wunsch gewesen. Agatha und Max sind dann auch tief beeindruckt von der Atmosphäre und spielen sogar mit dem Gedanken, dort ein Haus zu kaufen. Viel später ist Agatha Christie angesichts des Massentourismus froh, das nicht getan zu haben. Zurück zur Geschichte. Mrs. Peters wird in die hanebüchene Geschichte einer Entführung ihres Sohnes Willard verwickelt, die sie in Verzweiflung stürzt, weil sie ihn doch so sehr liebt. 10.000 Pfund soll sie bezahlen, sonst wird ihr Sohn zunächst verstümmelt und dann getötet. Und natürlich will sie bezahlen, aber so viel bekommt sie nicht zusammen. Zum Glück ist Parker Pyne zur Stelle, der natürlich wieder nichts von seinem Urlaub hat. Eine Geschichte, die sich nicht besonders ernst nimmt, aber voll wunderbar feinem Humor steckt. Und humorvoll geht es gleich weiter mit Der geheimnisvolle Unbekannte. Diese Geschichte leidet besonders darunter, dass dieser Sammelband keine Erläuterungen erhält. Sie ist zwar im Grunde auch so wunderbar zu verstehen, aber an der einen oder anderen Stelle könnten massive Fragezeichen auftreten. Der geheimnisvolle Unbekannte erscheint 1924 in der Zeitschrift Sketch unter dem schönen Titel The Case of the Sinister Stranger. Sie entstammt der vierten und letzten Staffel Agatha Christie's in dieser Zeitschrift. Sie war dem Detektivpaar Tommy und Tuppence gewidmet, das Agatha Christie mit viel Vergnügen in ihrem zweiten Roman erschaffen hatte. Tommy und Tuppence sind nun verheiratet und langweilen sich. Dann bekommen sie vom Geheimdienst einen Auftrag. Sie sollen zum Schein eine Detektei übernehmen, die ursprünglich eine bolschewistische Scheinfirma war, Detektei Blunt. Und eigentlich sollen sie dort nur darauf warten, bis der Brief eines sowjetischen Fleischfabrikanten kommt und sollen den dann weiterleiten. Aber weil sie schon mal dabei sind und weil es so schön ist, lösen sie auch noch eine Reihe Kriminalfälle, allerdings gelegentlich mit mehr Glück als Verstand. Interessanterweise sind fast alle Geschichten, die sich auf die bolschewistische Verschwörung beziehen, so wie diese hier, in der ersten deutschen Ausgabe ausgelassen worden. Natürlich ist die Plausibilität solcher Konstrukte bei Agatha Christie immer dünn. Von Geheimdiensten hatte sie nur wirklich keine Ahnung, aber in diesem Fall macht es nichts, weil diese Geschichte auch nicht wirklich ernst gemeint ist. Die zweite Besonderheit dieser Reihe, Tommy und Tuppence und damit natürlich auch ihre Autorin, imitieren bei fast jedem Fall einen literarischen Detektiv. Frauen sind keine dabei, es gab ja auch kaum welche. In fast allen Fällen betraf das Autorinnen und Autoren, die damals noch am Leben waren und in der Regel auch noch voll in der Schaffenskraft, und das zeugt doch von einem beträchtlichen Selbstbewusstsein. Agatha Christie sprüht 1924 vor Kreativität, Vorstellungskraft und Experimentierlust. Sie schreibt nicht nur Geschichten im Akkord, sondern versucht immer wieder etwas Neues. Diese Geschichten sind so etwas wie der unbekümmerte und übermütige Ruf einer neuen Autorin, einer Frau, in die gestandene Runde der zumeist männlichen Kollegen. Hoppla, jetzt komm ich. Ich habe keine Angst vor euch und ich weiß, wie ihr tickt. Und ich kann das sogar nachmachen. Heute ist das aber ein Problem. Die Parodien sind zwar liebevoll gestaltet und durchaus brillant. Bei den Detektiven, die ich selbst näher kenne, kann ich das bestätigen. Es wird aber auch von der Kritik immer wieder betont. Doch das nützt nichts, wenn die Originale vergessen sind. Insofern wären die Geschichten nicht von Agatha Christie, wären sie sicher nicht mehr im Druck. Aber die Wortgefechte zwischen Tommy und Tuppence sind köstlich und es ist der Sammelband bzw. die Geschichten darin gehören sicher zu den humorvollsten Werken der Autorin. Wie viele ihrer Werke haben sie einen märchenhaften Touch und sollten nicht als realistische Schilderungen gelesen werden. So viel zur Vorrede, der Rest geht schnell. In Der geheimnisvolle Unbekannte taucht endlich der Brief des Fleischfabrikanten auf, ebenso wie der titelgebende geheimnisvolle Unbekannte. Eine ganz ordentliche Geschichte entwickelt sich mit einem komplexen Bluff, elegant konstruiert, rasant und unterhaltsam. Eine Urlaubsgeschichte? Nicht wirklich. Parodiert werden die heute völlig vergessenen Brüder Francis und Desmond Oakwood, die ihr Schöpfer Valentine Williams öfter in Spionageangelegenheiten, zum Beispiel im Ersten Weltkrieg, unterwegs sein lässt. Valentine Williams war auch Kriminalschriftsteller, natürlich, und später wie Agatha Christie Mitglied des Detection Club, auch an der einen oder anderen Gemeinschaftsaktion beteiligt, aber wie gesagt, heute naja, im Wesentlichen vergessen. Ebenso wie übrigens auch Baldock Drummond, der auch erwähnt wird, ein damals immens erfolgreicher Romanheld von Herman Cyril McNeil, der unter dem Pseudonym Zappa schreibt. Baldock Drummond ist ein Offizier im Ruhestand, der als Privatdetektiv arbeitet, wobei er viel von Sherlock Holmes übernommen hat und selbst wiederum ein Vorbild für James Bond, also den James Bond von Ian Fleming wird. Die letzte Geschichte, Der unglaubliche Diebstahl, The Incredible Theft, ist sowohl eine der ältesten als auch die jüngste Geschichte der Sammlung. The Incredible Theft erscheint 1937 als Teil des Bandes Murder in the Mews, auf Deutsch Hercule Poirot schläft nie. In diesem Band ist übrigens auch 3x-Geschichte auf Rhodos zu finden. Es ist aber die erweiterte Fassung der Kurzgeschichte The Submarine Plans, die schon 1923 erschien. Auf die Unterschiede der beiden Fassungen werde ich eingehen, wenn ich The Incredible Theft im Detail bespreche, hoffentlich noch irgendwann in diesem Jahr. Hier nur so viel, dass das der Geschichte einen gewissen altmodischen Touch verleiht. Es ist eine Grundkonstellation, wie wir sie schon von Sherlock Holmes kennen. Die Pläne einer wichtigen Waffe werden gestohlen, fremde Mächte könnten interessiert sein, eine Krise nationalen oder internationalen Ausmaßes droht. 1923 in der Vorlage wurden U-Boot-Pläne gestohlen, in der erweiterten Version geht es nun um Pläne für einen Kampfbomber. Irgendwie auch Balsam für die nationale Seele der Briten, dass hier in ihrem Land die Technik der Zukunft entwickelt wird und sich alle darum reißen, sie zu stehlen. Das Setting ist auch sehr typisch Agatha Christie und das liegt ebenfalls an der Vorlage. Eine Wochenendgesellschaft in einem mondänen Herrensitz, bei der die besagten Pläne besprochen werden sollen, und zwar zwischen dem Rüstungsminister des Landes, Lord Mayfield, und dem Befehlshaber der Luftstreitkräfte, Sir George Carrington. Natürlich darf niemand von diesem Gespräch wissen, und deshalb ist das Ganze eben als Wochenendgesellschaft aufgezogen. Dabei sind noch Lady Carrington und der leichtlebige Sohn Reggie Carrington, dann die Parlamentsabgeordnete Mrs. Macetta, Mr. Carlyle, der Privatsekretär von Lord Mayfield und schließlich die sexy Amerikanerin Mrs. Wenderlin, von der eigentlich alle wissen, dass sie eine Spionin ist. Die Stimmung ist etwas angespannt, vor allem die Frauen können sich nicht ausstehen und dann sind plötzlich die Pläne weg. Nicht nur ärgerlich, sondern auch sehr peinlich. Vor allem, weil Lord Mayfield diese Gesellschaft eigentlich nur inszeniert hat, um Mrs. Wenderlin eine Falle zu stellen. Und nun, so scheint es zumindest, war sie zu schlau für ihn. Aus all diesen Gründen wird nicht die Polizei gerufen, sondern Hercule Poirot. Altmodisch muss in diesem Fall nicht schlecht sein. Das Motiv der schuldigen Person ist doch nicht so eindimensional, wie es zunächst scheint. Der Plot ist verzwickt und Poirot natürlich wieder genial. Ob es als Urlaubsgeschichte durchgeht, ich bin mir nicht sicher. Immerhin Wochenendgesellschaft. Aber es ist auf jeden Fall ein solider, vielleicht sogar sehr guter Abschluss einer vielseitigen und interessanten Sammlung. Womit ich beim Fazit wäre. Ferien mit Agatha Christie hält nicht, was der Titel verspricht, das habe ich ja schon gesagt. Der Urlaubs- oder Ferienbezug ist oft kaum vorhanden und es geht auch oft gar nicht um Mord. Die Bewertung der Sammlung ist vielleicht davon abhängig, ob die Vielseitigkeit als Stärke oder als Schwäche wahrgenommen wird. Ich bin eher auf der Seite Stärke, weil die vielen Facetten von Agatha Christies Schaffen aufscheinen. Poirot 4-mal, Miss Marple 2-mal, Parker Pyne 2-mal, Mr. Quinn und Mr. Satterthwaite 1-mal, Tommy und Tuppence auch einmal. Es sind alle Hauptfiguren ihres Werks vorhanden und zwar mit durchaus starken Geschichten. Es gibt nicht nur Kriminalgeschichten, sondern auch Humoresken und eine Geschichte mit übernatürlichem Einschlag. Aber das alles macht das Ganze eben auch unrund. Der Genre-Mix wirkt etwas beliebig zusammengewürfelt und das Motiv Ferien ist eben auch nicht geeignet als Aufhänger für das Ganze. Vielleicht ist es trotzdem oder deswegen ein guter Einstieg in das Werk Agatha Christies, vielleicht auch nicht, weil Erläuterungen fehlen. Und wer sich mit Agatha Christie gut auskennt, der kennt eben auch alle Geschichten schon, weil keine wirklichen Geheimtipps dabei sind. Deshalb bin ich mir gar nicht so sicher, welche Zielgruppe die Sammlung haben könnte. Vielleicht könnten Menschen Spaß daran haben, die Agatha Christie nur als Kriminalautorin kennen und wissen wollen, was sie sonst noch so gemacht hat. Die werden dann tatsächlich Neues entdecken und Bewährtes genießen. Oder es sind Menschen, die einfach gerne Sachen von Agatha Christie lesen. So wie ich, auch wenn sie es vielleicht schon ein, zwei oder dreimal gelesen haben. Ich habe auf jeden Fall die Lektüre nicht bereut, denn wie gesagt, abgesehen von den fehlenden Erläuterungen, die ich wirklich doof finde, oder eben, der zusammengewürfelten Zusammenstellung, sind das wirklich alles wunderbare Geschichten. Das soll es nun gewesen sein in dieser wieder einmal sehr langen Folge. Danke all denen für ihre Geduld, die bis jetzt durchgehalten haben. Vielleicht war doch das eine oder andere Interessante dabei. Beim nächsten Mal wird es wieder strukturierter, denn es geht um einen richtigen Kriminalroman und zugleich um einen von Agatha Christies Besten. Und ich hoffe, es dauert nicht wieder so lange. Wie auch immer, bis dann, alles Gute.